Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, weil du gekommen bist und weil du heute kommst und weil du noch kommen wirst in Herrlichkeit. Wir beten dich an und loben dich und bitten dich, rede du zu uns, dass wir dich hören und dich sehen und dir nachfolgen. Amen. Der Text für die heutige Besinnung steht 6-mal in der Bibel. Das ist eines der großen Worte, die tiefe Bedeutung haben. Das erste Mal können Sie es in Psalm 118, Vers 26 lesen, dann in Matthäus 21, Vers 9, dann wiederum in Matthäus 23, 39, Markus 11, 9, Lukas 19, 38 und Johannes 12, Vers 13. Wörtlich genau derselbe Text und heißt: Gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna. Ich freue mich, dass die Bibelstunde mit Loben angefangen hat. Denn das Thema heißt ja, gelobet sei der, der kommt. Im normalen Leben sieht es ja nicht so sehr nach Lob aus. Eher nach Jammern oder nach Pessimismus oder nach Beichte oder nach Kummer oder tausend Dinge, vielleicht noch Dank, aber Loben, Loben von Herzen, Loben ist selten geworden in den Familien oder in den Häusern. Deshalb will dieses Wort uns zur Freude, zum Loben erziehen, so wie wir gesungen haben, Tochter Zion, freue dich. Das müsste der Ton sein in unseren Häusern, in unseren Vereinen, in unseren Gruppen, damit man merkt, wir haben wirklich Grund zur Freude. Ich muss allerdings sagen, Luther hat hier einen Fehler gemacht. Hier steht nämlich im Hebräischen und im Griechischen nicht lobet und auch nicht gelobt, sondern gesegnet. Das ist eines dieser eigenartigen semitischen Worte, die für uns schwer zum Übersetzen sind. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir haben dieses Wort 12-mal in der Bibel, wo es etwa heißt, Luther hat immer gelobet, übersetzt, gesegnet sei der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi oder die vielen anderen Verse. Wie kann ein Mensch Gott segnen? Ganz schwierig für uns Europäer, das zu denken. Für den Orientalen überhaupt kein Problem. Er sagt, der, der die Segensfülle hat, kommt. Wenn wir ihn erkennen und glauben und annehmen, gibt er uns Anteil an der überlaufenden Fülle seines Segens, dann realisiert sich sein Segen in uns und wir bringen ihn zurück mit Danken oder verwirklichen ihn im Dienst. So ist dieses eigenartige Wort, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn, die genaue Übersetzung mit der Bedeutung, dass unser ganzes Leben ein Lob werden soll. Wie der Liederdichter gesungen hat, Gott loben, das ist unser Amt. Wir haben die Hälfte unseres Lebens und mehr im Libanon verbracht und dort ist mir einmal eine Quelle aufgefallen. Hoch in den Bergen oben ist aus der Erde eine Quelle herausgekommen und als Bächlein weggeflossen. Und ich bin lange an der Quelle gestanden und habe gedacht, wann hört die auf? Die hat nicht aufgehört. Ununterbrochen quoll das Wasser heraus. Reines, klares, kristallklares Wasser aus der schmutzigen Erde. Ich habe mir immer überlegt, warum ist das Wasser nicht braun? Warum ist das nicht gefärbt? Ja, da ist immer so viel Wasser herausgekommen, dass der ganze Schmutz herausgespült wurde. So ist das, wo das Lob in unserem Leben da ist und der Dank. Dort wird auch eine Umgebung, die schmutzig sein kann, gereinigt durch das Lob. Lass doch das Lob in die Häuser, in die Herzen kommen und viele Dinge werden überwunden von alleine. Aber das Thema Lob ist nicht das Ziel, sondern der Kommende. Gelobt sei der, der kommt. Und hier wird nicht gesagt, wer kommt in diesem Text. Das ist das Eigenartige. Sondern er verbirgt sich im Namen des Herrn. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Jesus hat sich oft verleugnet und den Vater verherrlicht. Er hat sich nicht selber herausgestellt. So passt dieses Wort genau auf ihn. Er kam und ist heute wieder unterwegs und wird kommen. Dort heißt es im Grunde genommen nicht, gelobt sei der, der da gekommen ist oder der jetzt kommt oder kommen wird, sondern gelobt sei der Kommende. Der immer Kommende. Unser Gott ist ein kommender Gott, der sich immer um uns kümmert. Wie eine Mutter immer hellwach ist und auf ihre Kinder aufpasst und rennt, wenn auch bloß ein Anzeichen da ist, dass Gefahr ist. Unser Vater, der Sohn, der Heilige Geist, ist ein kommender Gott. Und deshalb heißt es, gelobt sei der, der kommt. Wir wollen den ehren, der uns nicht alleine lässt, sondern der auf uns zueilt, der wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allem Gemüte sich um uns kümmert. Da ist einer, der uns liebt. Deshalb kommt er. Nun, er ist damals gekommen in Jerusalem und Jesus hat zwei Verheißungen gebündelt, indem er sich auf den Esel setzte und eingeritten ist. Er hat nicht Zacharia 9, Vers 9 alleine genommen, was sie vorher gesungen haben, sondern er hat eben sich rühmen lassen mit diesem Wort aus Psalm 118, Vers 26, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dort war es die Begrüßung des hohen Priesters, des Steines, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist. Dort bedeutet es, gelobt sei, der die Versöhnung bringt. Aber Jesus ist eben nicht nur der hohe Priester, der sich selbst geopfert hat, sondern er ist auch der König. Und so hat das Volk damals nicht die erste Quelle aufgenommen, sondern nur die zweite. Und das gab einen Volksauflauf, das gab ein Geschrei. Und wenn man die verschiedenen Bibelstellen nachliest, so gibt es gewaltige Differenzen in den Worten, die das Volk schrie. Und die Differenzen sind berechtigt, denn jeder hat etwas anderes gesagt. Gelobt sei der Sohn Davids, gelobt sei der König, gelobt sei der König Israels oder gelobt sei der, der kommt. Das ist das Problem. Das Volk wollte Erlösung haben von der drückenden Macht der Römer, die damals das Land beherrschten. Sie warteten auf den Befreier, auf den Erlöser, auf den Retter. Aber nicht auf einen Retter von Sünde, Schuld oder geistlichen Dingen oder religiösen Dingen, sondern von politischen Dingen. Sie warteten auf einen König, der Macht hat, auf den Sieger. Sie haben nicht beachtet, dass dieser Text, den sie gerufen haben, dem hohen Priester galt, dem, der sie versöhnte. Und das ist eines der Themen des Staates Israels. Zuerst die Macht und dann die Versöhnung mit Gott. Oder zuerst die Versöhnung mit Gott und dann die Herrlichkeit und das Reich. Das ist die Grundfrage. In Israel auch heute. Man will das Reich, man wartet auf den Messias, man hofft, dass er kommt und regiert. Man will nicht die Versöhnung. Ariel Sharon, der neue Präsident, wurde gefeiert als der König Israels. Das ist ein Name Jesu Christi, der König Israel. Man rechnet damit, dass er wie ein Bulldozer die Feinde wegschiebt und endlich den Weg frei macht für den Messias. Und es geht um Macht und es geht nicht um Geist. Und das ist die Not, warum Jesus sagen musste, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt und ihr habt nicht gewollt. Euer Haus soll euch wüst gelassen werden, bis dass ihr sprecht. Gelobet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Es wird so viel über Frieden geredet und wir alle wollen Frieden für Israel. Und wer keinen Frieden für Israel will, der hat ein steinernes Herz. Aber dann müssen wir doch hören, was Jesus sagt. Es gibt keinen Frieden für Israel, wenn sie nicht sagen, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Israel muss sich zu Jesus bekehren. Er ist einziger Weg zum Vater. Er ist die einzige Wahrheit und das Recht. Und er ist das Leben. Es gibt für Israel und für uns keine andere Chance. Deshalb geht es darum, dass man auch in Israel heute wieder von der Versöhnung predigt, von der Versöhnung, die Jesus Christus vollendet hat. Der kam, um Erlösung zu bringen. Nun, wer die Bücher der orthodoxen Juden liest, man kann sie am Flugplatz in Tel Aviv kaufen oder umsonst sogar mitnehmen, der kann dort lesen, ja, in der Bibel steht, dass der Messias kommt. Entweder reitet er auf einem Esel oder kommt er auf der Wolke. Das wissen die Orthodoxen genauso wie wir. Nun, die haben versucht, diese Differenz zu lösen und haben geschrieben, er kommt auf einem Esel, wenn das Volk nicht jeden Sabbat hält und wenn es das Gesetz nicht einhält. Er kommt aber auf einer Wolke in aller Herrlichkeit, wenn das ganze Volk den Sabbat einhält und wenn es das Gesetz Moses hält. Sie wollen nicht wissen, dass der Messias bereits auf dem Esel gekommen ist. Und können und wollen das nicht anerkennen und warten immer noch auf den Messias und hoffen, er kommt auf der Wolke des Himmels. Nun, wir wollen für Israel beten, dass sie ihren Messias erkennen, der gekommen ist und den sie nicht mehr sehen, den sie aus ihrer Erinnerung mit Willen gelöscht haben. Aber lassen Sie uns von Israel hierher kommen. Dort steht ein anderes großes Problem ins Haus. Dieses andere Problem heißt, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ist Ihnen aufgefallen? Da heißt es nicht, gelobt sei der, der kommt im Namen Gottes, sondern im Namen des Herrn. Die Bibel spricht nicht von Gott. Das ist europäisch. Die Bibel spricht vom Herrn. Sie können im Alten Testament insgesamt 6828 Mal von Jahwe, dem Herrn, lesen und nur 2300 Mal von Elohim, von Gott. Das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Gott, erschrecken Sie nicht, was ich sage, gibt es nicht. Was es gibt, ist der Herr. Gott ist nur ein Begriff für etwas, was existiert, wo man nicht genau weiß, was es ist. Diese Namen findet man in vielen Religionen. Aber Gott ist noch nicht die Sache selber. Die Sache ist der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Das, was du Gott nennst, ist der Herr. Der Herr heißt Jahwe. Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Treue. Ich ändere mich nicht. Ich habe mich an dich gebunden. Dich, du halsstarkes Volk. Dich, du verlorener Mensch. Ich bleibe dir treu. Der Bund ist ewig. Ich werde dich erziehen. Ich lasse dich nicht los. Ich werde dich auf rechter Straße führen. Nicht, weil du gut bist, sondern um meines Namens willen. Deshalb müssen wir begreifen, das ist eine ganz bedeutende Aussage, gelobet sei, der kommt im Namen des Herrn. Im Neuen Testament würden wir sagen, gelobt sei, der kommt im Namen des Vaters. Jesus hat uns geoffenbart, wer der Herr ist. Er ist der Herr und der Vater ist der Herr. Und er kommt vom Vater als der Sohn. Aber das wissen nur wenige Menschen. Viele reden von dem großen, unbekannten Gott, von dem Nietzsche sagte, Gott ist tot. Sie denken noch an den Herrn vielleicht, aber nur wenige stoßen durch zum Geheimnis des Neuen Testaments. Jesus hat uns ja nicht gelehrt zu beten, Elohim, unser, oder unser Herr, sondern hat uns gelehrt zu beten, unser Vater im Himmel. Das ist die Offenbarung Jesu Christi. Er hat 187 Mal im Neuen Testament vom Vater geredet, damit wir begreifen, Gott ist nicht ein ferner, großer, unbekannter Gott. Gott ist Mein Vater und euer Vater. Gott hat ein persönliches Verhältnis aufgebaut. Er lässt dich nicht allein. Er kümmert sich um dich. Er bleibt dein Vater, selbst wenn du ein verlorener Sohn oder eine verlorene Tochter bist. Er geht dir nach. Er holt dich. Er kümmert sich um dich. Gott ist dein Vater. Sie können alles vergessen von der Bibelstunde. Das vergessen Sie nicht. Jesus hat uns den Vater geoffenbart. Ja, deshalb tut es mir leid, dass wir heute in Deutschland eine Strömung haben, die uns beibringen will, dass der Allah im Islam der gleiche Gott sei wie in der Bibel. Wahrscheinlich kennen die Leute, die das sagen, nicht und wissen nicht, wer Allah im Islam ist. Allah im Islam verführt, welche er will, und leitet richtig, welche er will. Und wenn Allah einen verführt, so kann kein Mensch mehr dem helfen, der verführt wurde. Das steht 18 Mal im Koran. Und Allah sagt, wenn ich gewollt hätte, hätte ich jeder Seele die Rechtleitung gegeben. Wenn ich gewollt hätte. Er hat nicht gewollt. Füllen mit Menschen und mit Dämonen. Das ist ein anderer Geist, ein anderer Gott. Der Islam leugnet den Vater. Es gibt keinen Vater. 17 Mal steht im Koran, Gott hat keinen Sohn. Und der Heilige Geist ist nicht göttlicher Natur. Er leugnet die Dreieinigkeit. Ja, außer dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gibt es nicht noch einen vierten Gott. Dieser Allah im Islam ist ein Nicht-Gott. Das ist eine Hoffnung, eine Ahnung, dass es einen Schöpfer, einen Regierer und einen Richter gibt, aber sie kennen den Gott nicht. Wer existiert und was existiert, das ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Deshalb ist es uns unbegreiflich, dass in dem neuen Handbuch der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, steht, dass man multireligiöse und interreligiöse Gottesdienste in den Schulen und in den Kirchen durchführen soll. Dass Muslime muslimisch beten und Christen Christen beten. Oder dass beide Teile Vertreter senden und Vorschläge für die Gebete und die Gesänge machen, sodass beide Teile mitsingen können. Aber es dürfen keine Worte drin sein, die den anderen stören. Etwa der Sohn Gottes oder der Vater oder das Kreuz, das muss dann raus. Es wird also ein interreligiöser Brei uns offeriert, damit eine Friedensgesellschaft entstünde. Oder unser verehrter Bundespräsident, den ich wirklich verehre und achte, hat jetzt letzte Woche in einer Konferenz in Berlin zu Journalisten gesagt, wir müssen die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen herausstellen und nicht das Trennende. Wir müssen einen Weg schaffen, dass die Angehörigen der verschiedenen Religionen einen gemeinsamen Nenner haben, sich finden, sich treffen. Wir müssen ein neues Weltethos aufstellen. Wir kennen solche Töne von anderen Quellen her. Wir müssen begreifen, dass hier der Versuch gemacht wird, die Religionen zu synchronisieren, zu nivellieren, und deshalb möchte ich das herausgestellt haben, gelobt sei, da kommt im Namen des Herrn und nicht im Namen Allahs und nicht im Namen eines allgemeinen Gottes, im Namen des Vaters. Oder der verehrte Papst Johannes Paul II. Hat bei seinem Friedensgebet in Assisi alle Führer der Religionen eingeladen, dass um Frieden gebetet würde. Und dabei waren Buddhisten und Muslime und Schamanisten und Teufelsanbeter und alle möglichen beieinander. Unheimlicher Verein, der dort war. Aber das wurde kritisch. Als der Dalai Lama betete, sagte er, ich kann so nicht beten, wenn das Kreuz auf dem Altar steht. Kann ich die Buddha-Figur anstelle des Kreuzes stellen? Und Papst Johannes Paul II. Erlaubte ihm, das Kreuz wegzunehmen und den Buddha hinzustellen. Um des Friedens willen wird das Kreuz aus der Mitte genommen. Begreifen Sie, um was es geht? Es geht darum, dass wir nicht an einen internationalen, allgemeinen, interreligiösen Gott glauben. Den gibt's gar nicht. Es gibt nur den Vater Jesu Christi. Und in seinem Namen ist er gekommen. Und ich möchte es noch deutlicher sagen. Und damit ich keinen Fehler mache, will ich Ihnen den Text wörtlich vorlesen. Johannes, der Apostel der Liebe, hat es am prägnantesten formuliert. Er sagte, wer ist ein Lügner, wenn nicht der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Ich freue mich, dass in Eidlingen ein Ort ist, wo man im Vater und im Sohn bleibt. Deshalb habe ich mir erlaubt, diese Stelle zu lesen, als Antwort auf die gut gemeinten Bemühungen, eine neue Weltreligion zu schaffen, in der alle Religionen vereinigt sind. Das ist Nonsens. Gibt's nicht. Denn was existiert, ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und am Kreuz geht kein Weg vorbei. Dort ist der einzige Weg zum Vater. Und wer den Gekreuzigten nicht in der Mitte stehen lässt, kennt keine Vergebung der Sünden. Ich darf es auch mal anders sagen. Wir müssen lernen, dass Liebe ohne Wahrheit eine Lüge ist. Wie Wahrheit ohne Liebe beinahe wie Totschlag wirkt. Was wir lernen müssen, ist, Liebe mit Wahrheit zu verbinden, die Liebe mit einer ganzen Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit in der Liebe zu sagen. Es geht nicht anders. Das ist das Geheimnis. Und was im Augenblick versucht wird, ist nur eine Liebe ohne Wahrheit. Das ist Selbstbetrug, das ist nicht wahr. Wir müssen um die Weisheit bitten, gerade im Umgang mit liberalen Theologen oder mit Politikern oder mit Ausländern, ausländischen Mitbürgern, Entschuldigung, dass wir erkennen, es geht wirklich um Liebe und um Wahrheit. Es geht nicht bloß um eines, es kann nicht bloß um eines gehen, denn unser Gott ist Liebe und Wahrheit in ein und demselben. Und dann kommt in diesen Worten, die wir gehört haben, immer noch der Ruf Hosianna. Das Wort Hosianna ist weder europäisch noch griechisch, sondern aramäisch oder hebräisch und kommt nur 6-mal im Neuen Testament vor. Es wird ganz anders benutzt heute in Deutschland oder in England, als es in der Bibel verstanden wird. Es wird als ein Lobpreis angesehen. In Wirklichkeit heißt Hosianna nichts anderes als Hilf, hilf jetzt, hilf dringend, rette jetzt dringend. Hosianna, dem Sohne David heißt, wenn du der Sohn Davids bist, dann rette uns jetzt, jetzt brauchen wir dich. Oder wenn es heißt, Hosianna, dem König von Israel, jetzt musst du eingreifen, wir sind am Verzweifeln, wir brauchen jetzt deine Hilfe. Das Wort Jesus im Hebräischen steckt im Wort Hosianna mit drin. In der Befehlsform ist es hier geschrieben und mit einem verstärkenden Endlaut. Das heißt, unbedingt jetzt Hilfe, wie wenn einer am Ertrinken ist. Wir sollten begreifen, dass es hier darum geht, dass wir Hilfe bekommen. Ich weiß nicht, dann kennen Sie nicht. Aber vielleicht haben Sie Probleme. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der keine Probleme hat. Wir sind alle in einer großen Familie drin. Und deshalb dürfen wir Hilfe schreien. Hosianna, jetzt brauchen wir dich. Wir können nicht ohne dich Antwort geben oder leben oder Schuld überwinden oder was immer es ist. Deshalb haben Sie den Mut, dieses Hosianna im wahren Sinne des Wortes zu dem zu rufen, der zu Ihnen kommt. Viele erfahren keine Gebetserhörung. Erlauben Sie mir, dass ich etwas aus der Seelsorge sage. Oft liegt ein Streit vor, ein Hass wird dem Feind, dem Nachbarn oder dem, der wirklich Blödsinn gemacht hat, nicht vergeben, dann kann der Herr auch nicht vergeben. Du musst zuerst vergeben, ganz vergeben, völlig vergeben, dann kann der Herr helfen. Oder ist alte, unbekannte Schuld vorhanden? Und jeder weiß es, wenn er wissen will. Das muss raus, das muss ins Licht. Der Herr kann nicht erhören, wenn wir unsere Sünde nicht klar machen. Deshalb, wenn Sie Hilfe brauchen, machen Sie Ihr Leben klar, dass Sie eine Quelle werden, die reines, klares Wasser gibt, obwohl es aus schmutziger Erde herauskommt. Das ist möglich. Wir brauchen alle die Hilfe. Und deshalb ist das Wort von Luther unbedingt wahr, dass das Leben eines jeden Christen täglich auf Buße aufgestellt sein muss. Nur wenn wir uns beugen und zurückkommen zum Vater und uns reinigen lassen und uns heiligen lassen, kann er helfen, kann er ihre Probleme lösen. Der alte Seelsorger Seitz hat, wenn er große Probleme in einem Verein, in einer Kirche oder sowas hatte, die Ältesten zusammengerufen und gesagt, so, und jetzt geht jeder in die Stille und guckt, ob er ein Problem hat, wo er nicht in Ordnung gebracht hat. Und dann, bevor wir zusammen beten, gehe er dorthin und bringe die Sache in Ordnung und bitte um Vergebung. Und dann erst kommen wir zusammen und beten. Denn unser Gebet hat keine Vollmacht, solange wir unsere Sünde unbereinigt stehen lassen. Deshalb dieses Wort, o Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen, ist ein ganz entscheidender Satz, wenn wir uns zerbrechen lassen und geistlich aufbauen lassen. Das erfahren wir auch im Nahen Osten und ich möchte jetzt noch etwas berichten, wie der Herr heute kommt im Nahen Osten. Wir waren jetzt wenige Tage, bevor wir hierher geflogen sind, bei einer Beerdigung und saßen neben einem verantwortlichen Pastor aus Syrien, der nicht gerade ein Freund der Mission und der Muslimen ist. Das gibt es auch im Nahen Osten. Und ich versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir sind bereit, zu dir zu kommen, nach Damaskus und zu helfen. Ach, er sagte, das genügt, wenn ihr für uns betet. Wir brauchen eure Hilfe nicht. Naja, sagte ich, Gott sei Dank, wenn ihr so viel Gnade und Vollmacht habt. Ja, hat er gesagt, da ist mir was passiert, das verstehe ich heute noch nicht. Nach Damaskus kommen sehr viele Iraner, die Angehörige im Krieg verloren haben, die kriegen sozusagen ein Trostticket, damit sie dort Urlaub machen können. Sagt er, zu mir kamen 4 Ayatollahs und sagten, wir wollen getauft werden. Er dachte, das ist eine Falle und hat gesagt, ja, das ist besser, wenn ihr euch nicht taufen lasst, ist ja gut, wenn ihr Muslim seid. Nein, haben sie gesagt, wir wollen wirklich Christen werden. Ja, hat er gesagt, dann müsst ihr eben den Katechismus durchnehmen und euch das zu eigen machen. Und die haben sich im Katechismus die 10 Gebote, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis durchgemacht und taufen lassen. 3 flohen sofort in den Westen, weil sie im Iran getötet wurden. Einer ist zurückgegangen und lebt als verborgener Christ. Er hat gesagt, ich weiß warum, bis heute noch nicht, warum die zu mir gekommen sind. Der hat das gar nicht begriffen, dass der Herr ihn benutzt hat, hier einen Einbruch in den Iran zu machen. Und in Syrien ist noch ein zweiter Fall passiert, ein Drusenscheich, das ist so eine Geheimsekte, die viel Spiritismus benutzt, ist in den Libanon gefahren und hat nicht Acht gegeben, der Stempel der Ausreise war in seinem Pass nicht zu finden. Als er wieder zurückkam, wurde er geschnappt. Du bist wahrscheinlich über die grüne Grenze gegangen, hast geschmuggelt oder sonst was. Du musst 1.200 Dollar Strafe bezahlen. Sagte der Mann, das habe ich nicht. Gut, dann kommst du ins Gefängnis. Du stellst dich an dem und dem Tag in Damaskus und er kam und hat gesagt, hier bin ich, da setz dich hin. Die ließen ihn sitzen von morgens bis abends, sein Gesicht wurde immer länger. Und dann kam ein muslimischer Scheich, wohlgemerkt ein muslimischer Scheich, an ihm vorbei und sagte, was hast du für ein Problem? Ach, hat er gesagt, die wollen von mir das und das und ich kann das nicht machen. Worauf der muslimische Scheich zu ihm sagte, das Klügste ist, du kommst bei mir vorbei, ich kann dir Hilfe geben. Du kannst mir Hilfe geben. Ja, hat er gesagt, komm und probier's, dann wirst du sehen. Und er gab ihm die Adresse und der Drusenscheich ging zu dem Muslimscheich. Das ist schon also eine seltene Sache. Und der Muslimscheich gab ihm das Evangelium und sagte, ich habe nichts anderes, was wirklich hilft als das, denn der Sohn der Maria, der lebt, der kann helfen. Du musst bloß zu ihm und ihn bitten. Hat er gesagt, ja, so etwas könnte ich auch ohne dich machen, dazu brauche ich dich nicht. Sowas habe ich auch schon gehört. Worauf er nach Hause ging und das Evangelium auf den Tisch knallte und ins Bett lag und schlief und träumte. Und träumte, eine Lichtgestalt sei zu ihm gekommen und er sei im Sumpf gewesen und immer tiefer und gerade noch der Hals rausgeguckt und er schrie, Hilf, Hilf! Nee, hat er gesagt, du willst ja gar keine Hilfe. Du willst bloß Hilfe, Hilfe schreiben, aber willst nicht wirklich rausgezogen werden. Ja doch, ich will raus. Ja, dann musst du auch wirklich das lesen, was ich dir habe, übergeben lassen. Und der Mann oder Engel oder ich weiß nicht, was das war, hat ihn herausgezogen, der begriff und hat sich niedergekniet und hat gebetet und sagt, ich glaube, Jesus, dass du lebst und dass du hilfst und hat sein Evangelium die ganze Nacht gelesen. Ging am anderen Tag aufs Amt und er wurde von dem Chef der Geheimpolizei empfangen und er hat ihn angehört und hat gesagt, gut, wir machen deine Strafe von $1,200 auf $300, mit dem kannst du also zufrieden gehen. Der Mann war so umgetrieben, dass er nach Beirut kam zu einer evangelistischen Kirche und sich dort taufen ließ und wenig später der muslimische Scheich genauso. Die sind nicht evangelisiert worden. Wenn keine Evangelisten gehen und keine Urlauber das Evangelium verkündigen, sondern sich bloß die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, ja, dann muss der Herr selber handeln. Da geht es darum, ob wir begreifen, dass es darum geht, dass die anderen, die noch nie was von Jesus gehört haben, wirklich Hunger haben und im Sumpf sind und am Versinken sind und Hilfe schreien. Und wir hören es nicht. Nun, von uns selber ist zu sagen, dass wir jetzt im Augenblick mit einer Zeitungsmission aus Irland zusammenarbeiten. Die baten um Hilfe und Beratung. Die haben ein ganz seltenes Angebot gekriegt. In einer Modezeitung können sie alle 14 Tage eine Predigt eindrucken. So was Komisches. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist möglich. Und die haben das überschrieben, lebendige Wasser, und das machen die. Und ihre Adresse, und dann schreiben die Leute. Und die wussten nicht, was sie jetzt mit denen anfangen sollen, die da schreiben. Denn die Auflage dieses Magazin ist 117.230 Magazine in alle arabischen Länder. Und als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, ja, das muss doch richtig aufgebaut werden und ausgebaut werden. Das muss so gestaltet werden. Und jetzt kommen die Antworten immer stärker. Und wir begreifen, der Herr hat hier eine Möglichkeit aufgetan, dass ohne christliche Dominanz in einem Modemagazin das Evangelium allen angeboten werden kann. Der Herr tut Türen auf, die man vorher nicht kennt. Und wir haben das Vorrecht gehabt, dass Markus das Matthäus-Evangelium für Muslims formuliert auszulegen und anzubieten. Das wird jetzt solchen Leuten, die dann schreiben, gegeben. Oder die Baptistenkirche hat die Möglichkeit bekommen, in den Gefängnissen den Gefangenen ein ermutigendes Wort zu sagen. Und da gibt es viele, die anschließend sagen, habt ihr uns nichts zum Lesen? Und so kommt jetzt das Evangelium in die Gefängnisse. 7.000 Gefangene im Libanon. Und der Herr hat uns die Gnade geschenkt, dass wir 10.000 Kopien drucken konnten. Die sind zur Hälfte schon weg. Es ist so ein Sog da. Es gibt viel mehr Menschen, die Hunger haben nach Wahrheit und nach Kraft und nach Licht und nach Leben, als wir wissen. Wir meinen bloß, wir seien die Einzigen. Wir sollten uns nicht mehr genieren, wie man im Schwäbischen sagt, sondern endlich den Mut haben, den anderen zu fragen, hast du Vergebung der Sünden? Kennst du das ewige Leben? Kommst du in die Hölle oder in den Himmel? Wir müssen natürlich in der entsprechenden Weise das fragen, aber wir müssen das Visier lüften und nicht immer mit einer Maske herumgehen, als wenn wir perfekt wären. Ist doch alles eine Lüge, wir leben doch alle nur allein von der Gnade. Und so wollte ich sagen, diese Verteilung von dem Matthäus-Evangelium braucht Fürbitte. Übrigens mit diesem Magazin, die haben nur alle 14 Tage eine Möglichkeit, das einzudrucken, weil ein Eindruck kostet $500. Ich habe begriffen, warum die das eindrucken können, weil die brauchen Geld. Man könnte jede Woche eindrucken. Man könnte jede Woche eine Predigt einsetzen, wenn man das Geld hätte. Dann freue ich mich, dass jetzt in Marokko ein Konvertitentreffpunkt eingerichtet werden kann als Computerschule und Übersetzungsbüro. Eine Organisation in Stuttgart hat uns dabei entscheidend geholfen. Jetzt geht es um die Einrichtung, wo einige ehemalige Moslems, die Christen geworden sind, zusammenkommen, sozusagen um moderne Computertechnik zu studieren, in Wirklichkeit um miteinander die Bibel zu lesen. Oder ich freue mich, dass die Geschäftsführerin von Eusebia da ist und nach Herrn Büchertisch zu sehen ist. Die sind dabei, immer wieder im Südsudan Sklaven freizukaufen. Die Milizen und die Ölkonzerne wollen einige Gegenden freimachen von Animisten und Christen. Und so sind etwa 300.000 Christen, besonders Frauen und Kinder, als Gefangene, als Sklaven verkauft worden. Und wenn die, Sie entschuldigen das Wort, ausgebraucht sind, dann werden sie wieder verkauft. Und so kann man sie freikaufen. Heute kostet es $200, einen Sklaven im Südsudan freizukaufen. Das geschieht zusammen mit der Christian Solidarity International. Wir tun das nicht alleine, aber es kann real geschehen. Im vergangenen Jahr konnten mit Hilfe der Freunde in Deutschland 1.003 Gefangene freigekauft werden. Aber es gibt noch 30.000, die sitzen drin. Und sie kriegen am Ausgang ein Heft umsonst mit, dass sie mal lesen können, was die Leute schreiben, wenn sie rauskommen aus dieser Sklaverei. Jesus tut etwas. Jesus gibt Möglichkeiten zum diakonischen Dienst, zum evangelistischen Dienst und zu allen möglichen anderen Diensten. Wir müssen nur die Möglichkeiten packen, erkennen und mit Dank annehmen. Ich wollte abschließen mit dem Adventslied, das Sie alle kennen, und zwar mit dem letzten Vers von Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, wo es heißt, wir singen das nicht, sondern wir beten das miteinander, wenn Sie das beten können. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist, ach, zeuch mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein heilger Geist uns führ und leit, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen. Jetzt geht's aber darum, dass Sie das auch noch glauben. Beten allein genügt nicht. Viele beten und glauben gar nicht, was sie beten. Sie haben ihn eingeladen, dass er kommt. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zeuch mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch unser Schein. Dein heiliger Geist uns führ und leit, jeden einzelnen von uns, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dann werden wir Brunnen mit klarem Wasser für die Umgebung und können den Segen weitergeben. Und dann heißt loben, dass man die Segensfülle Christi weitergibt, dass sie zurückkommt zu ihm als Lob aus vielen Mündern und Herzen. Amen. Naja, ich sollte ja noch Bücher ansagen. Fancy, ich hatte schon wieder meine Bücher vergessen. Wir haben Ihnen am Ausgang einige Bücher angeboten und speziell ein Päckchen über die biblische Antwort des Islams. wenn sie aus irgendeinem Grunde über Fragen des Islams Bescheid wissen sollten, und zwar biblisch Bescheid wissen sollen, nehmen Sie dieses Päckchen mit und haben Sie sämtliche Grundfragen in einfachen Worten geklärt, sodass Sie antworten können, wenn Sie gefragt werden. Das ganze Päckchen kostet nur 20 Mark. Das lohnt sich für eine ganze Kirchengemeinde oder für eine Jugendgruppe. Auch die anderen Dinge warten auf Sie. Danke.